Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge von Wasserdicht, eurem Podcast rund um die Ruhr. Heute sprechen wir über ein Thema, das auf den ersten Blick jetzt nicht wirklich so sexy klingt. Abfallentsorgung ist das Thema, aber glaubt mir, da steckt mehr drin, als man denkt. Warum Abfallentsorgung für den Ruhrverband ein so wichtiges Thema ist, bespreche ich heute mit einem Kollegen, der es wissen muss. Er kommt aus der Betriebstechnik, ist Gruppenleiter für Abfallwirtschaft und ich sage herzlich willkommen, Dirk von Felder.
Hallo, Herr Schlautmann.
Ja, schön, dass Sie es in den Podcast geschafft haben. Wir machen immer so als Einstieg ein kleines Vorstellungsgespräch, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer mir heute gegenüber sitzt. Ich habe ja gerade schon so die Eckdaten gesagt. Sie sind im Bereich Betriebstechnik angesiedelt und Gruppenleiter der Abfallwirtschaft. War Abfall schon immer so ein Ding, das Sie interessiert hat? Von Berufswegen, vom Interesse her? Hat es Sie vielleicht während des Studiums schon begleitet? Erzählen Sie ein bisschen was über Ihre Genese bis zum Ruhrverband.
Okay. Ja, also ich glaube, ich bin abfallseitig schon ein Überzeugungstäter. Das ging bei mir eigentlich schon in der Kindheit los. Ich komme vom landwirtschaftlichen Betrieb. Und von daher hatte ich eigentlich von klein auf Berührung mit Kreisläufen. Ob das die Verwertung von Mist, von Gülle, von Pflanzenresten ist, irgendwo hat man immer alles irgendwo wiederverwertet. Ne? Das war ein ganz normaler Vorgang, dass solche Dinge im Kreislauf gehalten wurden. Da bin ich natürlich in den 70er, 80er Jahren sozialisiert worden. Das waren ja auch sehr grün bewegte Zeiten, wo in Deutschland auch viel im Bereich der Abfallwirtschaft neu und innovativ entstanden ist. Die ganze getrennte Sammlung hat sich damals so etabliert. Und das war für mich immer ein Riesenthema. Und ich habe das dann durch mein Studium Bauingenieurwesen an der Uni Hannover vertiefen können und bin in dem Bereich eigentlich fachlich groß geworden und auch immer dem treu geblieben.
Ist das so eine Spezialisierung im Rahmen der Bauingenieurswissenschaften? Oder?
Es ist ein Teilgebiet der Siedlungswasserwirtschaft.
Ah ja, okay.
Und Hannover hatte da einen sehr guten Stand damals. Ich hatte da mir auch sehr zugewandten Professor und lief gut.
Sie haben gerade von den 70er Jahren, von den 80er Jahren gesprochen. Es klingt danach, als wären Sie nach dem Studium auch schon ein bisschen länger jetzt beim Ruhrverband. Wie sind Sie denn zu uns gekommen?
Das ist letztendlich eine Partygeschichte gewesen. Also ich war in
das
Hannover.
Ist das, was wir hören wollen.
Ich war in Hannover auf einem Institutsfest, also an der Uni. Und da waren dann eben auch Kollegen, die schon beim Ruhrverband waren. Und für mich stand irgendwann an, dass ich mich beruflich weiterentwickle und neue Fühler ausstrecken wollte. Und so gab es aus dem Gespräch heraus einen Hinweis, dass da eine Stelle in der Abfallwirtschaft des Ruhrverbandes zu besetzen wäre. Den Ruhrverband hatte ich bis dato gar nicht auf dem Schirm, weil Klärschlamm eigentlich ein Randthema für mich eher war. Ich war im Bereich Ersiedlungsabfälle und Deponietechnik unterwegs. Und dachte, ja, aber klingt eigentlich ganz interessant. Und dann hatte ich mich mit dieser Stellenausschreibung dann vertrauter gemacht, mich beworben und ja, letztendlich sitze ich hier.
Zack, da ist er.
Ja.
Ich muss gestehen, ich musste mich ein bisschen vorbereiten auf die Folge, aber um ehrlich zu sein, hatte ich so das Thema Abfall gar nicht so im Fokus und bin dann durch unsere eigene Website drauf gekommen, wie viel unterschiedliche Arten von Abfall eigentlich bei uns anfallen. Also ob das Klärschlamm ist, ob das Sandfanggut ist, ob das Rechen gut ist. Es gibt ja noch viele weitere Arten und über die reden wir natürlich auch später noch. Aber gibt es einen Abfall, der so Ihr persönlicher Favorit ist, wo Ihr Herz zuschlägt, wo Sie sagen, da fühle ich mich also wirklich zu Hause? Also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber...
Ja, also Klärschlamm ist schon mein Favorit. Also Klärschlamm ist einfach ein ganz spannendes Medium. Es ist ja die bewusste, gezielte Schadstoffsenke im Abwasserreinigungsprozess. Man nimmt also alles Mögliche an Schadstoffen aus. Gleichzeitig hat er auch Nährstoffcharakter. Es ist viel Stickstoff drin, viel Phosphor drin. Da wird es ja auch zukünftig ganz besonders drum gehen. Und er hat auch extrem viele Erscheinungsformen. Von einer dünnen Suppe bis hin zu einem staubförmigen Produkt gibt es technisch beim Ruhrverband alles. Also von etwas, mit dem man eigentlich nichts anfangen kann, bis zu etwas, was Brennstoffcharakter hat, teilweise explosiv und selbstentzündend ist. Also da ist viel Musik drin. Es hat auch Zustände, da ist das wie ein Klebstoff. Den könnten Sie hier an die Wand kleben, der wäre in 3 Wochen immer noch an der senkrechten Wand verhaftet.
Ja, das klingt ja jetzt mal wirklich sexy.
Ja, gut, wenn man im Thema steckt, dann hat das so seine Reize.
Ja, ja.
Und von daher ist Klärschlamm schon sehr vielfältig. Und jede Kläranlage hat einen anderen Klärschlamm. Insofern ist es ein breites Thema und ist auch von der Menge, auch von der wirtschaftlichen Bedeutung für den Ruhrverband die Nummer 1.
Haben Sie einen Überblick, was jährlich an Klärschlamm anfällt hier, weil Sie gerade das Thema Menge ansprachen?
Ja, wir haben rund 140.000 Tonnen Klärschlamm in entwässerter Form. Das heißt, auf den Einwohner bezogen liefert jeder Bürger im Ruhr-Einzugsgebiet ungefähr einen Zentner Klärschlamm.
Ist eine Menge, ne?
Ja, ist auch vielleicht so eine vorstellbare Größe, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt bildhaft vor Augen. Jetzt klingt Gleicham erstmal ein Stück weit unspektakulär, spielt aber, wie Sie gerade schon gesagt haben, auch die Hauptrolle in unserer Abfallentsorgung. Was macht das ganze Thema so herausfordernd? Sie haben gesagt, es gibt viele verschiedene Arten von Klärschlamm. Gehen wir damit relativ gleich um oder gibt es verschiedene Entsorgungsarten der verschiedenen Klärschlämme? Wie schaut das da aus? Oder versuchen wir, die in einen Aggregatzustand zu bringen, der fest ist, sodass er dann dementsprechend verwertet werden kann? Schlauen Sie uns da mal ein bisschen auf.
Also eine große Herausforderung ist, die Klärschlammentsorgung muss 24/7 funktionieren. Genauso wie unsere Kläranlagen 24/7 funktionieren müssen. Also wir sind da nicht irgendwo dem Bohrverband irgendwo beigestellt, sondern letztendlich unterstützen wir mit unserer Tätigkeit den funktionierenden Betrieb. Also eine Kläranlage, die nicht Klärschlamm entsorgen kann, müsste nach wenigen Tagen den Klärschlamm letztendlich ins Gewässer ablassen.
Da hätten, glaube ich, einige was dagegen. Ne?
Da hätte die ganze aquatische Umwelt was dagegen. Ja. Und insofern sind wir auf eine funktionierende Abfallwirtschaft an der Stelle angewiesen. Und das ist die große Herausforderung. Ne? Wir müssen erstmal im Grunde, Entsorgungssicherheit ist für uns immer die Prio 1. Es muss einfach klappen. Der Klärschlamm muss jeden Tag vom Hof. Und dann hat natürlich jede Kläranlage hat so seine gewissen Eigenschaften, auch der Klärschlamm entsprechend. Aber unterm Strich suchen wir funktionierende Entsorgungswege. Und das ist beim Ruhrverband eine Glückssituation, dass wir eben eine quasi eigene Verbrennungsanlage haben, die uns zu 50% gehört, auf die wir einen großen Zugriff haben.
Ja.
Und für die wir dieses Thema Entsorgungssicherheit in einem hohen Maße dann eben auch gewährleisten.
Ich bin immer froh, wenn ich diesen kurzen Namen aussprechen kann, die WFA Elverlingsen. Ja. Ne? Aber eigentlich heißt das Ding Wirbelschichtfeuerungsanlage Elverlingsen. Und Sie sind jetzt, der Zufall will das so, auch gleichzeitig der Geschäftsführer. Können Sie uns mal mit auf die Reise nehmen? Was passiert denn dann, wenn wir jetzt den Klärschlamm in der Kläranlage haben? Wie ist dann der weitere Weg? Also wie kommt der Klärschlamm von der Kläranlage? Ich vermute, dass er dann in die WFA Elverlingsen transportiert wird und da dann, ich vermute, verbrannt wird, oder?
Genau, also der typischerweise letzte Schritt der Abwasserbehandlung auf der Schlammseite ist die Entwässerung. Nach der Entwässerung hat man eine breiig-krümelige Konsistenz. Das Zeug kann man dann auf einem LKW transportieren, ohne dass es da irgendwie rausläuft oder sonst wie. Und es wird dann eben in der Verbrennungsanlage in einen Bunker geladen und dann über verschiedene Fördersysteme letztendlich in einen Ofen gebracht. Diesen Ofen muss man sich vorstellen, dass in diesem Ofen ein schwebendes Sandbett ist, das bei knapp 900 Grad temperiert ist.
Was heißt denn schwebendes Sand?
Das wird durch einen Luftstrom in Schwebe gehalten.
Ach, okay.
Na, also man hat so im Grunde so einen fliegenden Teppich aus Sand, der ist mehrere Meter hoch. Und von oben wird dann über solche paddelartigen Wurfmechanismen, werden Klumpen von Klärschlamm in dieses Bett reingeworfen. Und man muss sich das vorstellen, wenn ich jetzt irgendwas habe, was wasserhaltig ist, wie dieser Klärschlamm, der immer noch zu 3/4 aus Wasser besteht, will das Wasser sofort verdampfen bei knapp 900 Grad. Diese Klumpen brechen auf, explodieren und dabei wird dann auch dieses gesamte organische Inventar des Klärschlammes binnen weniger Sekunden vollständig verbrannt und es verbleibt dann eine Asche, die aktuell verwertet wird und zukünftig eben sogar hinsichtlich Phosphor noch eine wichtige Rolle im Ressourcenkreislauf in Deutschland spielen wird.
Ja, wie wird die ansonsten verwertet? Weil Sie sagten, die dann weiterverwertet wird. Was passiert mit der Asche?
Da haben wir beim Ruhrverband das Glück, dass wir einige Altschlammplätze und Deponien haben, indem wir diese Aschen als Baustoff verwerten können. Diese Asche hat eine besondere Kornstruktur, sie ist sehr feinkörnig und kann damit große Mengen an Wasser oder anderem Schlamm aufnehmen. Und daraus kann man eine Schlammdeponie, die erstmal flach und völlig geneigt ist oder nicht jetzt in der Lage ist, irgendwo Wasser abfließen zu lassen, kann man in einen Berg überführen, indem ich ein geeignetes Gemisch aus Klärschlamm und Klärschlammasche erzeuge. Und das heißt dann baustoffliche Verwertung und entsprechend sparen wir an der Stelle Ressourcen ein. Wir müssten sonst diese Deponien mit Kalk oder Kies oder Ähnlichem verfestigen und wir nutzen eben diesen Abfallstoff aus unserer Verbrennungsanlage, um diese Altdeponien dann zu konditionieren.
Wo wir gerade dabei sind, bei der WFA bleiben, wird da nur Klärschlamm verbrannt oder haben wir es da noch mit anderen Abfällen zu tun?
Ja, es wäre schön, wenn wir schon so weit wären, dass wir dort nur Klärschlamm verbrennen können. Klärschlamm ist ja erstmal ein noch relativ wasserhaltiges Medium. Das heißt, da ist wenig Energie drin. Es ist aber auch nicht null Energie drin, aber man muss noch etwas dazu tun. Früher hat man da typischerweise Kohle dazu gegeben. Jetzt im Zuge der Dekarbonisierung, des Ausstiegs aus dem fossilen Zeitalter, bemühen wir uns jetzt schon, diese Kohle durch andere Stoffe zu ersetzen. Das können Tiermehl zum Beispiel sein, das können Altkunststoffe sein, das können auch getrocknete Klärschlämme sein, die also dann schon von Wasser befreit sind und damit Brennstoffeigenschaften haben. Und dadurch erzeugen wir dann in Mischung mit dem angelieferten entwässerten Klärschlamm ein brennfähiges Gemisch, was wir dann in dieser Wirbelschicht selbstgängig verbrennen können. Mhm. Und wir nutzen im Ausgang auf der Dampfseite die dabei frei werdende Energie, um eine Stromturbine da zu betreiben.
Also das heißt, wir machen quasi aus Schlammenergie, wenn man so will.
Genau, wir machen aus Schlammenergie.
Das hört sich gut an. Allerdings ist es ja so, wir haben ja außerdem dem Klärschlamm noch viele andere Arten von Schlamm. Und als ich mir den Text auf unserer eigenen Internetseite durchgelesen habe, habe ich gedacht, ja klar, stimmt, da hat es überhaupt nicht dran gedacht. Wie sieht zum Beispiel mit Rechengut aus? Also das Rechengut, das quasi hängen bleibt, das dann in der Kläranlage am Rechen direkt festgehalten wird. Da gibt es diesen großen Container, wo das dann alles reinkommt. Und wenn man mit Schulklassen da durchgeht, dann sieht man immer so empörte Gesichter bei den Kids. Das stinkt und das dampft und ziemlich viel ekliges Zeug drin. Was passiert damit?
Das verbrennen wir.
Das wird auch verbrannt.
Das wird auch verbrannt, weil es eben zum einen hygienisch problematisch ist. Das ist ja Material, was jetzt noch nicht irgendeine biologische Hygienisierung erfahren hat, sondern das sind eben Hygieneartikel. Ne? Das sind Essensreste, die auch fälschlicherweise in den Kanal gelangen. Und das kommt eben zum Schutz der Kläranlage vorne an der ersten Reinigungsstufe, dem Rechen eben an. So, man holt es da raus, um die Kläranlage und deren Verfahrenstechnik vor irgendwelchen Störungen zu schützen. Und dieses Material ist am besten in der Müllverbrennung zu entsorgen. Da entsorgen wir es auch. Es hat einen gewissen energetischen Gehalt, der auch in der Müllverbrennungsanlage entsprechend genutzt werden kann. Und gleichzeitig werden eben Schadstoffe dann eben auch schadlos beseitigt.
Also wird spätestens bei der Verbrennung auch den feuchten Toilettentüchern da gar ausgemacht, weil so im Wasser auflösen, das ist ja immer noch ein bisschen schwierig.
Genau. Ne?
Also da haben unsere Kläranlagen ja doch noch Probleme mit. Aber da kommen wir sicherlich auch später noch zu, wie wir denn richtig Abfall entsorgen. Also Sie sind ja der Experte, der Fachmann. Dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch den einen oder anderen Tipp zu geben. Aber sprechen wir mal über Sandfanggut. Ne? Das ist ja letztendlich das, was auch in der Kläranlage Teil des Reinigungsprozesses oder was da anfällt. Wie gehen wir damit um?
Ja, Sandfanggut ist von diesen drei klassischen kläranlagenspezifischen Abfällen ist es sicherlich der unproblematischer Abfall.
Ach, der unproblematischste?
Ja, okay. Also
inwiefern?
Die Schadstoffgehalte sind relativ gering. Sandfanggut ist eben gekennzeichnet dadurch, dass es ein Gemisch aus hauptsächlich Sand und etwas Organik ist. Diese Organik ist aber eben auch eher native Organik, also das sind eben auch Lebensmittelreste, da kann man Maiskorn drin sein oder ähnliches. Und diese Materialien können nach nur geringem Aufbereitungsaufwand auch baustofflich wiederverwertet werden. Also der Ruhrverband verwertet zu 100% sein gewonnenes Sandfanggut, nicht selber, sondern über Firmen, die dieses Material dann entsprechend aufbereiten und dann in der Baustoffindustrie als Zuschlag dann einsetzen.
Wird das seitens des Ruhrverbands verkauft? Also ich muss jetzt mal ganz kurz fragen.
Das wäre schön. Natürlich
hat das sagen, weil wenn es in der
Bauindustrie einen gewissen Wertcharakter, aber letztendlich sind die Marktstrukturen so, dass jemand, der etwas entsorgen muss und das jeden Tag entsorgen muss und auch in schwankenden Qualitäten entsorgen muss, der muss typischerweise auch für diese Dienstleistung bezahlen. Es muss ja auch transportiert werden, es muss aufbereitet werden. Da steckt natürlich auch schon noch ein Aufwand dahinter. In der Form, in der es auf der Kläranlage anfällt, wäre es nicht direkt verwertbar.
Ah, okay. Alles klar. Jetzt bin ich letztens am Baldeneysee unterwegs gewesen. Wir haben da den Fischlift. Ich habe da eine Führung gemacht. Und im Rahmen der Fischliftführung gucken wir uns natürlich auch immer das Monitoring-System an, das dahinter steckt. So, und das ist direkt am Wehr positioniert. Und wenn man mal zu einer recht ungünstigen Zeit am Wehr entlang geht, dann sieht man da Unmengen an Treibgut. Also, ich habe im Herbst, aber auch im Winter schon alles Mögliche gesehen. Holz, Campingstühle und so weiter und so fort. Und das Ganze ist ja jetzt nicht nur am Baldeneysee so, wo die RWE ja quasi das Treibgut einsammelt, sondern auch an unseren Stauwehren der Fall, an den Talsperren im Sauerland, aber eben auch an den Ruhrstauseen. Was passiert mit Treibgutabfällen? Vor allen Dingen, da haben wir es ja mit unterschiedlicher Materie zu tun. Da ist bei dem Hochwasser, weiß ich noch, ist mal ein Wohnwagen mit angeschleppt worden quasi. Ansonsten sehr viel Holz natürlich, aber eben auch ganz normale Abfälle, Plastik und so weiter und so fort. Was machen wir denn damit?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist natürlich erstmal von der Grundmatrix her ein organikreicher Abfall, der vom Prinzip her auch Verwertungswegen wie der Kompostierung zugeführt werden kann. Gegen die Kompostierung sprechen eben diese fallweise sehr großen Mengen. Da kommen eben nach einem Hochwasserereignis gigantische Mengen plötzlich an.
Ja, und vor allem
ja
immer wieder, ne?
Auch dann immer wieder, genau. Und erhöhte Schadstoffgehalte und Störstoffgehalte, ne? Da kann also bis zum Surfbrett alles da drin sein. Mhm. Man hofft immer, dass der Surfer selbst das nicht tut. Aber so. Ansonsten ist da eben schadstoffseitig und störstoffseitig eben ein großer Mix abgebildet, dessen, was die Ruhr im Hochwasserfall insbesondere eben aus den Uferbereichen mitnimmt. Deshalb kann man mit so einem Zeug eigentlich keinen Qualitätskompost erzeugen. Deshalb muss es vielfach letztendlich verbrannt werden. Wir haben eine eigene Treibzeugkompostierungsanlage, an der behandeln wir das Material vor. Das hat den Vorteil, dass da die Masse, die wir hinterher zur Entsorgung bringen, deutlich reduziert werden kann durch diesen biologischen Abbau und durch eine gewisse biologische Trocknung. Aber das, was dann übrig bleibt,
ist eben... zentrierte Standorte oder
gibt es eine Kompostierung? Ja, am Standort der Kläranlage Hagen ist diese Anlage.
Ja. Lassen Sie uns noch auf ein Thema eingehen, weil da bin ich mal gefragt worden, was macht ihr denn damit? Wir haben in jedem Sommer, mit Ausnahme des vorletzten Jahres, eigentlich immer mit dem Thema Eludea zu kämpfen. Ja. So, die Wasserpflanze, die für grüne Inseln auf unseren Ruhrstauseen sorgt, ist natürlich ein Problem für Freizeittreibende, also für Kanuten, für Seglerinnen und Segler und so weiter und so fort. Und ich bin mal gefragt worden, was macht ihr denn eigentlich damit im Rahmen einer Führung? Und habe gesagt, ja, um ehrlich zu sein, ich weiß von einem Kollegen, der versucht hat, das Ganze mal gastronomisch weiter zu verarbeiten. Gleichwohl soll das Ergebnis nicht allzu gut gewesen sein. Deswegen stellt sich mir natürlich die Frage, wie gehen wir wirklich mit Eludea um? Und das sind ja enorme Mengen, die wir da aus den Ruhrstauseen rausfischen.
Ja, das sind große Mengen, aber nicht so groß, dass man da keine geeignete Entsorgung für findet. Und wir gehen da typischerweise in externe Kompostierungsanlagen. Mhm. Extern deshalb, weil dieses Material sehr schnell nach der Mahd verarbeitet werden muss. Würden wir das auf unserer eigenen Anlage verarbeiten, ist die Gefahr zu groß, weil die Mengen dann doch eben relativ klein sind für eine technische Verarbeitung, dass es in einen Fäulnisprozess übrig geht.
Ah, okay, das will man auch nicht.
Und das will man auf gar keinen Fall. Das Material fängt dann extrem schnell an zu stinken. Und da hat man Probleme mit irgendwelchen Lästlingen, mit Sickerwasser und mit Nachbarschaft. Von daher in eine geeignete Kompostierungsanlage, wo dieses Material mit Strukturmaterial vermischt werden kann, dann baut es sich sehr gut ab und dann kann man damit auch einen vernünftigen Kompost erzeugen.
Und das wird dann extern versorgt?
Das machen wir extern.
Entsorgt, nicht versorgt, genau. Aber entsorgt. Das ist okay. Jetzt habe ich zumindest eine gute Antwort auf die nächste Frage, die mich dann am Fischlift erwarten wird. Sie hatten gerade das Thema schon mal angesprochen, da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Abfall ist für uns nicht nur Fluch, sondern durchaus auch Segen, weil sich aus den Abfallprodukten durchaus auch Energie gewinnen lässt. Wir arbeiten mit Vollgas aus dem Klärschlamm und gewinnen Strom und Wärme dadurch. Und inwiefern spielt Abfall bei uns eine Rolle als Energiequelle? Sie hatten es ja gerade schon mal angerissen. Aber da gibt es sicherlich noch andere Szenarien, oder?
Also eine Energiequelle sind zum Beispiel externe Abfälle, die wir annehmen, die sogenannte Kovergärung, die wir an ausgewählten Kläranlagenstandorten betreiben. Dort bieten wir freie Kapazitäten, die wir im Bereich der Faulung haben, also in unseren Faulbehältern, Volumina, die wir für unseren eigenen Rohschlamm nicht benötigen, können wir da Marktteilnehmern anbieten. Das sind typischerweise Firmen, die uns mit Fettabscheiderinhalten, teilweise auch mit überlagerten Lebensmitteln beliefern können. Das sind dann organikreiche, energiereiche und gut vergärbare Materialien.
Also das heißt, die bringen das zum Ruhrverband und wir verarbeiten es dann quasi mit im Rahmen dieser Kovergärung.
Genau, Okay. Und aus diesem Material erzeugen wir Strom und Wärme. Und das können wir entsprechend zu unserer energetischen Optimierung mitverwerten.
Gibt es weitere Szenarien in Bezug auf Abfall auf der einen Seite, Energie auf der anderen Seite?
Ja gut, ich sagte schon, das Rechengut, das bei uns in die Müllverbrennung geht, wird dort natürlich auch energetisch verwertet. Auch die Müllverbrennungsanlagen haben Energienutzungsoptionen.
Das ist dann aber auch Energie, die wir selbst verwerten dann wieder?
Nein, oder? Das ist dann
hat damit gar nichts zu tun.
Nein, das ist dann Sache der Betreiber der dieser entsprechenden Anlagen. In unserer eigenen Anlage in Elverlingsen, in dieser WFA Elverlingsen, setzen wir denn auch den Klärschlamm als Energieträger ein, selbst wenn der nicht den größten Beitrag liefert.
Ja.
Aber so ist es im Augenblick so, dass ungefähr ein Drittel der Feuerungswärmeleistung, die dieser Ofen hat, also der, sagen wir, der PS, die der hat, kommen letztendlich aus dem Klärschlamm. Also der Klärschlamm ist nicht energiefrei, sondern trägt schon erheblich auch was dazu bei, dass wir letztendlich über diese Kette bis hin zur Dampfturbine und dem Generator dahinter auch aus dem Klärschlamm Strom erzeugen.
Lassen Sie uns mal so einen ganz kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben jetzt sehr viel von Ihnen erfahren über die Prozesse, die derzeit ablaufen, über die Arten von Abfällen, mit denen wir es derzeit zu tun haben. Gibt es, den Blick in die Zukunft gerichtet, besondere Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben werden? Wir haben ja an den Kläranlagen verschiedene neue Klärverfahren oder mit denen wir noch nicht so lange arbeiten, die vierte Reinigungsstufe etc. Werden Sie da noch mit anderen Herausforderungen zukünftig konfrontiert oder werden die Abfälle so handhabbar sein, dass wir mit den Mitteln, die uns jetzt schon zur Verfügung stehen, eben auch weiterarbeiten können?
Also hinsichtlich der Entsorgung sehe ich diesen Entwicklungen bezüglich vierter Reinigungsstufe sehr gelassen entgegen. Das sind ja Stoffe, zu denen man ja auch zu Recht Spurenstoffe nennt, die dann zum Beispiel eben unter Beimischung von Pulveraktivkohle oder ähnlichen aus dem Abwasser in den Klärschlamm zwar transferiert werden, die aber auf die Menge und die Eigenschaften des Klärschlamms keine relevanten Einflüsse haben.
Das heißt, das wird dann auch ganz normal verbrannt werden.
Genau, das ist ja eben gerade das Vorteilhafte auch an unserer Entsorgungsstruktur, dass wir zu 100% in der Verbrennung sind, dass wir diese entnommenen Spurenstoffe dann eben auch in dem Ofen bei knapp 900 Grad eben auch schadlos beseitigen können. Also insofern, da besteht eigentlich keine Herausforderung jetzt für die zukünftigen Entsorgungsstrukturen des Ruhrverbandes.
Sie haben gerade diese 900 Grad rein interessenhalber, variieren die Temperaturen in diesen Öfen oder verbrennen wir grundsätzlich alle Abfälle mit 900 Grad?
Das ist ein sehr enges Temperaturfenster. Das betrieblich schwankt es vielleicht zwischen 850 und 890 Grad.
Aber in dieser Range bleiben wir, egal welche Art von Abfall.
Genau.
Also wir gehen jetzt nicht mit organischen Abfällen anders als mit...
Nein.
Okay, alles klar. Dann lassen Sie uns doch zum Schluss nochmal die Hörerinnen und Hörer mit ins Boot nehmen. Wir haben, ich habe gerade am Anfang des Podcasts ja angekündigt, wenn wir schon Abfallexperten da haben, dann soll er natürlich auch vielleicht mal den einen oder anderen Tipp geben in Bezug auf die Abfallentsorgung. Also was können die Hörerinnen und Hörer denn tun, damit wir beim Ruhrverband auf der einen Seite, aber auch damit die Abfallwirtschaft generell im Allgemeinen etwas weniger anspruchsvoll in Anspruch genommen werden muss?
Ja, ich hätte eigentlich zwei Wünsche. Das eine ist, Hygieneartikel gehören nicht in die Toilette und damit nicht in die Kanalisation. Das zweite ist, Altmedikamente genauso wenig. Die Altmedikamente in den Restmüll oder in die Schadstoffsammlung geben und um den ganzen Rest kümmern wir uns.
Die Hygieneprodukte, die Sie ansprachen, die bleiben gern mal so in diesen Pumpen und so hängen, ne? Und verzopfen die.
Genau,
ne?
Genau.
Und das ist dann für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort auch manchmal eine richtig eklige Angelegenheit, diese Zöpfe aufzuschneiden. Und also ich möchte jetzt keine Szenarien, also bitte keine Bilder im Kopf jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber es ist mitunter für uns ein bisschen anstrengend. Es ist für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort unangenehm, diese Zöpfe dann aufzuschneiden und ein bisschen eklig. Und von daher, wenn wir uns doch jetzt an den guten Rat von Herrn von Felder halten, dann entsorgen wir Hygieneartikel, aber eben auch Medikamente, weil das wissen die wenigsten. Wir hatten über die Diclofenac in den vergangenen Podcasts mal gesprochen, dass das ein bisschen problematisch im Abbau ist. Das werden wir dann alles zukünftig nur noch im Abfall entsorgen. Ne?
Da gehört's hin.
Wunderbar. Dann, falls Sie nichts mehr auf dem Herzen haben, lieber Herr von Felde, sag ich einstweilen herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass wir das Thema Abfallwirtschaft nochmal mit ins Programm nehmen können, weil ich das Gespräch als sehr, sehr kurzweilig empfunden habe.
Ja, von mir ist auch. Herzlichen Dank, es war mir ein Vergnügen.
Wunderbar, ihr Lieben. Das war Wasserdicht für heute. Und auch in der nächsten Folge behandeln wir wieder ein spannendes Thema rund um die Ruhr. Bleibt uns also gewogen und hört gerne wieder rein. Und ihr wisst ja, wenn euch die aktuelle Folge unseres Podcasts gefallen hat, folgt uns auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bewertet uns und empfehlt uns gerne weiter. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.